ARD Sounds.
Am Mikrofon Knut Kortzen. Willkommen zu einer Stunde Reflexion und Reportage. Architektur verewigt und verherrlicht etwas. Darum kann es nicht Architektur geben, wo nichts zu verewigen und zu verherrlichen ist. Diese weisen Worte hat einst der Philosoph und Gelegenheitsarchitekt Ludwig Wittgenstein geschrieben. Nennen wir es nicht Verherrlichung, nennen wir es eine Feier der Architektur, die am kommenden Wochenende in ganz Bayern stattfindet. Die Architekturen präsentieren im gesamten Freistaat 199 ausgewählte Bauten zur Besichtigung. Dieses Thema wird uns gleich beschäftigen. Wir stellen exemplarisch zwei Architekturprojekte vor.
Aktuelles aus der Kultur. Bayern 2.
Vor 30 Jahren hat die Bayerische Architektenkammer ein Ereignis initiiert, das seitdem, alljährlich wiederkehrend, viele baubegeisterte Menschen anzieht. Die Architekturen. Ein Wochenende lang, heuer am 27. und 28. Juni, öffnen knapp 200 Bauprojekte ihre Türen für die Öffentlichkeit. Architektinnen und Architekten und manchmal auch deren Auftraggeber bieten zu bestimmten Zeiten Führungen an. Astrid Meierle stellt vorab zwei besondere Projekte vor. Einen experimentierfreudigen Privatbau, die sogenannte Casa L in Stockdorf und das generalsanierte Kallmann-Museum in Ismaning.
Zwei Schwestern erben ein Grundstück. Da steht noch ein Haus drauf, das irgendwie nicht mehr so wirklich fit ist. Keine von den beiden war so, ja, ich will jetzt da unbedingt hinziehen, aber irgendwie das Haus ist so marode, wir müssen irgendwas machen mit dem Grundstück, wäre auch schade drum, was machen wir denn?
So lautete die Aufgabenstellung, die der Münchner Architekt Bernhard Kurz zusammenfasst. Übrigens mit unerwartetem Ausgang für eine der beiden Schwestern, doch dazu später. Zur Ausgangssituation gehört, dass das Grundstück in Stockdorf reich mit altem Baumbestand eingewachsen ist. Eine mächtige Fichte gleich am Eingang, außerdem Ahorn- und Mirabellenbäume. Die beiden Schwestern möchten nicht nur die alten Bäume erhalten, sondern auch die Wohnfläche verdoppeln. Dort, wo der kleine marode Bungalow für eine Familie steht, soll jetzt ein Haus hin, das doppelt so vielen Menschen, also zwei Familien, Platz bietet. Am besten gleich zwei Häuser. Eine enorme Herausforderung für den Architekten Bernhard Kurz. Wie das gelingen konnte, zeigt er zusammen mit der Mieterin Jutta Barde bei einer Tour durch das Haus Ost. Jutta Bardes Mann geht mit Baby und Hund nach oben, während wir im Untergeschoss starten. Bernhard Kurz vom Büro IFUB München.
Wir haben natürlich versucht, möglichst viel Wohnraum zu schaffen auf dem engen Grundstück. Und nach oben, oberhalb des Geländes, war nur eine gewisse Menge an Bauvolumen erlaubt. Und das heißt, wir wollten möglichst den Keller auch nutzbar machen. Und die Baubehörde hat gesagt, wir dürfen keinen so einen richtigen Lichthof oder Abgrabung machen mit so angeböscht oder ähnlichem, sondern die wollten unbedingt, dass es ein Lichtschacht ist.
Jetzt beleuchtet der etwa 2x4 Meter große Lichtschacht, der mit einem grobmaschigen Netz überspannt ist, sanft das im Untergeschoss gelegene Schlafzimmer und Bad. Darüber im Erdgeschoss liegen Küche und Wohnzimmer, wieder eine Etage höher das Obergeschoss mit einem weiteren Bad und drei variabel nutzbaren Zimmern. Die Besonderheit hier, jedes dieser Zimmer hat ein kleines Spitzdach und wirkt daher ebenso originell wie behaglich. Auf jede Etage gibt es Details zu entdecken, die das Auge magisch anziehen.
Wie Badewannen vor dem Fenster oder Sitzfenster, in die man sich reinsetzen kann oder ein bisschen höhere Dachräume. Also es gibt schon so Elemente, da weiß man einfach, dass die schön sind, dass die Leute sich da wohlfühlen.
Hinzu kommt, dass sich die Auftraggeberin dafür entschieden hat, Teile der noch gut erhaltenen Fliesen und Holzböden des ehemaligen Bungalows wiederzuverwenden.
Sollen auf einer Naturstein gab es da im Eingangsbereich und im Badbereich. Den haben wir rausgemacht und hier rein wieder als Bodenbelag gelegt und mit neuen Fliesen mit farbigen Fugen ergänzt. Wodurch es dann auch wieder eine insgesamt moderne Anmutung bekommt.
Ja, man hat nie das Gefühl, dass man in so einen cleanen Neubau reinläuft, der keine Seele hat, sondern es hat sich von Anfang an angefühlt, als würde man nach Hause kommen. Also es ist so eine Wärme, auch mit dem ganzen Holz, was wir hier haben.
So Jutta Barde. Gleich nebenan, Wand an Wand gespiegelt, das Haus West, mit einigen Unterschieden im Vergleich zum Haus Ost.
Das ist immer so eine der großen Fragen, wenn man Wohnungen plant, will man lieber die Küche an der Terrasse haben oder das Wohnzimmer? Und bei diesen zwei Häusern ist es eben genau andersrum entschieden worden. Das heißt, hier ist die Küche im hinteren Teil und das Wohnzimmer ist zur Terrasse orientiert. Und im anderen Haus, im Haus Ost, ist es genau andersrum. Da ist die Küche zur Terrasse orientiert.
Bei alledem scheint eine klare architektonische Haltung durch. Technisch wichtige oder für den Gebrauch wesentliche Elemente wie Fußleisten im Innenraum, aber auch Regenrohre an der Fassade werden nicht versteckt, sondern sind gestalterische und strukturierende Bestandteile. So auch das Treppenregal. Die Konstruktion der zweifach gewendelten Treppe ließ einen Freiraum entstehen. Patricia Limmer.
Dieses Regal ist irre. Es ist stilistisch ein Highlight, es ist stautechnisch ein Highlight.
Ach ja. Hier spricht übrigens die zweite Schwester, die ursprünglich nicht vorhatte, in das Haus zu ziehen.
Wir wollten eigentlich auch vermieten, so war es nicht. Und je öfter wir hier drin standen, haben wir gesagt, naja, also vorstellen können wir es uns schon, aber vielleicht noch nicht jetzt. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir es jetzt.
Und jetzt zu einem anderen Objekt. Unter den öffentlichen Bauten der diesjährigen Architekturen finden sich mehrere Kindergärten und Schulen, aber auch ein Museumsbau. Das Kallmann-Museum im Ismaninger Schlosspark. Der Nachbau der historischen Orangerie des zum Schloss gehörenden Gewächshauses entstand 1992. Gut 30 Jahre später war das als Museum genutzte Gebäude renovierungsbedürftig. Was bei einem Privatbau besondere Akzente ermöglicht, etwa Haustechnik als strukturierende oder gestalterische Elemente einzusetzen, würde bei einem Museum zu viel Ablenkung von den Ausstellungsstücken bedeuten. Daher war hier die Aufgabe an Maximilian Venus von Venus Architekten München, möglichst viel unsichtbar werden zu lassen. Haustechnik, Klimaanlage, Steckdosen, Verteiler. Maximilian Venus über den Beginn des Projekts.
Wir waren natürlich glücklich, als wir angerufen wurden, überrascht auch, weil wir noch kein Museum gemacht haben. Wir machen Schulen, Kindergärten, Bundeswehr, für Kirche oder irgendwo. Und das war aber für uns ein wahnsinnig spannendes Thema.
Wir nähern uns dem Museum von außen durch den Schlosspark. Neu ist, eine überdachte Freifläche aus Bambusspalieren als Stützen für die relativ jungen Amberbäume, die sich in den kommenden Jahren zu einem schattenspendenden Blätterdach schließen werden. Menschen sitzen hier im Freien, unterhalten sich bei Cappuccino und Kuchen, die vom Café drinnen serviert werden. Rasmus Kleine, Museumsdirektor.
Wir waren früher im Grunde eine Ausstellungsschachtel, da konnte ich hingehen, Ausstellungen anschauen und wieder gehen. Und Museen heutzutage sollen natürlich mehr sein. Das soll auch etwas sein, wo ich dann noch irgendwie Zeit verbringen kann. Auch Begegnungsorte, wo ich mich mit Freunden, Leuten treffen kann. Vielleicht sogar auch unabhängig von einem Ausstellungsbesuch. Und wir sind nun mal in einem der absolut schönsten Orte, die es im Landkreis München gibt. In diesem wunderbaren Schlosspark. Und dann haben wir gesagt, möchten wir auch gerne irgendwie eine Möglichkeit bieten, dass man sich hier noch aufhalten kann. Es gibt im Schlosspark bisher kein Café oder es gab nie ein Café. Das war natürlich immer auch schon irgendwie ein Wunsch der Ismaninger zu sagen, warum gibt es eigentlich im Schlosspark kein Café? Und so kam dann eben eins zum anderen und wir haben gesagt, dann machen wir das doch.
Hinter den Amberbäumen scheint die neue reliefierte Fassade auf. An einem wechselhaften Sommertag, an dem der Regen wie heute plötzlich in Sonne umschlägt und umgekehrt, reflektiert die metallische Oberfläche der Fassade unzählige gelb-goldene Farbnuancen. Die großen Glasscheiben boten der ehemaligen Orangerie optimale Bedingungen, um für die Pflanzen möglichst viel Licht und Wärme in das Gebäude zu ziehen. Für ein Museum ungünstige klimatische Voraussetzungen. Daher wurden große Teile der Fenster mit integrierter Photovoltaik ausgestattet. Das Glas dabei so klug gewählt, dass sogar aus der Nähe kaum ein Unterschied zwischen den Fenster- und den Photovoltaikflächen auszumachen ist. Daraus resultieren zwei immense Vorteile. Optisch wirkt auch die moderne Fassade einheitlich. Hinzu kommt, das Museum kann jetzt mit den Photovoltaikanlagen an den Fenstern und auf dem Dach seinen gesamten Strombedarf selbst generieren. Über das Café im Eingangsbereich kommen die Besucherinnen und Besucher in die Ausstellungsräume. Rasmus Kleine zieht sein Smartphone aus der Hosentasche und zeigt, welch unterschiedliche Atmosphären die neue digitale Lichtregie über eine App ermöglicht. Faszinierend, was an den Wänden passiert, in Abhängigkeit von der Lichtdimmung.
Wenn ich jetzt eben ein kaltes Licht mache, sieht man eben, dass sich natürlich auch nicht nur die ganze Atmosphäre im Raum ändert, sondern dass sich eben auch die
die Wirkung der Bilder, die Farbigkeit ganz stark ändert. Und das Gleiche natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ins sehr Warmweiße gehe, habe ich natürlich auch wieder eine ganz andere Stimmung im Raum. Das Gleiche kann ich dann auch noch mit der Helligkeit machen. Ich kann zum Beispiel sehr hell werden oder eben wirklich so weit runterdimmen, dass man kaum noch was sieht. Und das sind eben Möglichkeiten, wo wir mit einem sehr geringen Aufwand, also wirklich in kurzer Zeit eine Ausstellung beleuchten kann, wo wir früher irgendwie tagelang auf der Leiter standen und mit Strahlern gearbeitet haben und dann trotzdem immer Lösungen hatten, die nicht wirklich überzeugend waren.
Sämtliche Ausstellungsräume sind um einen ehemaligen Lichthof herum angelegt. Museumsleiter und Architekt entschieden, dieses Atrium zu überdachen, sodass es immer wieder anders bespielt werden kann. Etwa mit besonders raumgreifenden Installationen oder Videokunst. Ein Akustiker optimierte die Klangeigenschaften des neu gewonnenen Raums, sodass jetzt sogar Konzerte stattfinden können. Rasmus Kleine.
Jetzt sind wir im Atrium, den wir jetzt hier wie so einen großen Kinoraum im Grunde bespielen mit der Videoinstallation von Jonas Brinker, wo man eben da die Glühwürmchen im Central Park in New York sieht und eben die Aufnahmen vom nächtlichen New York, das Ganze unterlegt mit den Geräuschen der Stadt. Und das war jetzt für uns natürlich auch toll, einen Raum zu haben mit abgeschlossenen Türen, der wirklich so ein in sich geschlossener Raum ist und den wir in so einer Weise auch mal bespielen können. Sowas hatten wir früher auch nicht.
Bei alledem haben der Architekt Maximilian Venus und Museumsleiter Rasmus Kleine sehr genau ausgelotet, welche Materialien geeignet sind, um das gesamte Spektrum an Kunst von der klassischen Moderne bis hin zur Gegenwart möglichst wirkungsvoll präsentieren zu können. Darunter gerahmte Gemälde, aber auch Skulpturen, Videos und Bodeninstallationen. Das Ergebnis? Sehr ruhige, konzentrierte Räume, in denen nichts ablenkt von der Kunst. Atmosphären, die sich von Raum zu Raum durch das dimmbare Licht ändern können. Kurz, ein sehr stimmiger Ort, den man, eingebettet unter dem Amberdach, auch nach dem Museumsbesuch gar nicht verlassen möchte.
Astrid Meierle berichtete, die Architekturen finden am Samstag und am Sonntag statt. In New York war es dem Vernehmen nach die Halalflation, der drastische Preisanstieg bei Falafeln und anderer Streetfood-Ware, die die jüngste Bürgermeisterwahl mitentschieden hat. In Deutschland kocht immer wieder die Dönerflation oder Dönerflation hoch. Ein Döner in München kostet ja gern schon mal an die 10 Euro. Und hier und da ist auch von der Kaffee-Latte-Inflation bzw. englisch Latteflation die Rede. Was alle Phänomene eint, die Innenstädte werden nicht nur teurer, sie werden auch leerer. Ein echter Verlust, ja eine Bedrohung für die Gemeinschaft, findet Martin Zein.
Kaffee wird teurer, überall, in den Geschäften, vor allem aber in den Cafés. Natürlich die Edel-Hipster-Version mit Bohnen aus dem Jemen oder einem super sanften Brühverfahren. In diesem Zusammenhang hat das Wort hip nur eine einzige Bedeutung, teuer. Doch auch ein normaler Filterkaffee schlägt gerne mit 4 Euro zu Buche. Trotzdem sind die Cafés in den Innenvierteln gut besucht, das ist offenbar nicht das Problem. Auch wenn ich abends durch die Seitenstraßen der Münchner Innenstadt radle, habe ich den Eindruck, sie lebt. Nur wenn ich mir die jungen, oft sehr gut gekleideten und frisierten Menschen anschaue, frage ich mich, ist das wirklich der Querschnitt der Gesellschaft? Muss niemand hier aufs Geld schauen? Sind wir alle reich? Oder findet nicht in Wahrheit über den Preis eine Ausgrenzung statt? Ich glaube ja. Und ich frage mich daher, was soll, was kann eine Innenstadt leisten? Lange Zeit haben sich die Kommunen darüber keine Gedanken machen müssen. Eine Innenstadt war der Platz für Geschäfte. Das funktioniert immer weniger. Nur noch dort, wo es entweder viele Touristen gibt oder eine hohe Kaufkraft, da haben vor allem Cafés, Imbisse oder Restaurants manche Lücke schließen können. Für viele Kommunen gilt das aber nicht. Leerstand ist eine Aufgabe, ein Missstand. Aber auch eine Chance. Jetzt können wir die Innenstädte zurückbekommen. Bürgermeisterinnen können jetzt gerade Menschen, allen Menschen einen Platz anbieten, nicht nur denen mit einem dicken Portemonnaie. Cafés sind da keine Lösung, denn es kostet Geld, sich hier hinzusetzen. Und nach einer Dreiviertelstunde fragt die Bedienung spätestens nach, ob man noch etwas bestellen wolle. Hier ist Gast, wer zahlen kann. Ja, schöne Cafés beleben die Innenstädte. Was wir aber wirklich brauchen, sind andere, sind gastfreundliche Zentren. Wir brauchen Spielplätze, Sitzgelegenheiten, städtische Bibliotheken gerade hier, damit die Menschen sich versammeln können, ohne zu bezahlen, weil viele es sich nicht oder kaum leisten können, ständig zu konsumieren, weil Städte nicht ausschließen sollen, sondern ihren Bürgerinnen und Bürgern lebendige Plätze bieten müssen. Der stationäre Einzelhandel lockt kaum noch Menschen in die Zentren. Das Modell Kommerz kommt an sein Ende. Das muss nicht bedeuten, dass die Innenstädte veröden, zu Unorten verkommen. Aber nur, wenn wir begreifen, dass wir an neuen Zentren arbeiten müssen. Dazu müssen Bürgermeister erkennen, dass es sich um eine kommunale Grundversorgung handelt, so wie die Straßenreinigung oder Beleuchtung. Es braucht Plätze, an denen sich Menschen begegnen können, über alle Grenzen hinweg, vor allem aber über die Grenze der Kaufkraft. Das schafft Kit, das schafft Gemeinschaft. Demokratien leben davon, nicht auszuschließen. Innenstädte sollten, ja müssen Orte für alle sein, nur dann leben sie. Gastfreundliche Orte, keine teuren. Eine schwierige Aufgabe, aber eine, die eine echte Gemeinschaft und ja, eine lebendige Demokratie ermöglichen.
Martin Zein. Der deutsche Bundeskanzler hat im vergangenen Oktober viel Wirbel verursacht mit seiner Feststellung, es gebe in deutschen Bahnhofsgegenden, Zitat, Probleme im Stadtbild. Kaum weniger raunend sprach anschließend der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak von, Zitat, Angsträumen. Orte, wo sich Menschen nachts kaum mehr auf die Straße wagen. Damit löste er nicht jenes Moralspektakel aus, das den ungelenken Kommunikator Friedrich Merz in einiger Regelmäßigkeit heimsucht. Was macht eine Stadt aus? Ihre Homogenität oder ihre Vielfalt? Und wie entsteht überhaupt Vielfalt? Jochen Rack hat sich im Münchner Bahnhofsviertel umgesehen. Das hat nicht den allerbesten Ruf, zu Recht oder zu Unrecht. Hier seine Reportage.
Ich stehe hier mit Herrn Altuntasch vor seinem Bürogebäude in der Goethestraße Nummer 17. Wir wollen uns jetzt im Viertel ein bisschen umschauen. Wenn Sie mal ein bisschen beschreiben, so Ihre Nachbarschaft, was da für Geschäfte sind und inwiefern das typisch ist fürs Bahnhofsviertel.
Also hier sind wir jetzt in der Goethestraße. Das Typische hier ist, man hat hier wirklich noch den Altbestand. Da ist einmal so ein Callshop drinnen, der verkauft da irgendwelche Handys und irgendwelche Tabakutensilien wahrscheinlich und auch ein Juwelier. Und was Sie in dem Nachbarhaus sehen, da ist oben ein Reisebüro im ersten Stock. Ein paar Häuser weiter hat man eben Übersetzer und...
Also ja. Das ist jetzt zum Beispiel da das Boutique-Hotel Goethe heißt es. Ja. Das hat diesen kleinen Eingang zur Rezeption. Daneben ist ein Sportwettenladen und auf der anderen Seite ist ein afghanischer Imbiss. Und dieser Zahnarzt, da sehe ich jetzt auch die Aufschrift, da heißt hier Zahnarzt, Dentist, Dish Doktoro. Also das ist ein türkischer Zahnarzt.
München, südliches Bahnhofsviertel. Wer vom Hauptbahnhof Richtung Altstadtring läuft, erlebt ein für Münchner Verhältnisse erstaunlich trubeliges Stadtviertel. Unzählige arabische, türkische oder asiatische Imbissläden und Lebensmittelgeschäfte gibt es hier. Bars und Cafés, Dönerläden, Wettbüros und Elektrogeschäfte, Friseure und Handyshops. Das Münchner Bahnhofsviertel kann im Blick auf die Vielfältigkeit seiner Handelsstruktur gut mit dem römischen oder Pariser Bahnhofsviertel konkurrieren. Anders als in den gutbürgerlichen Münchner Stadtteilen wie dem Lehel, Bogenhausen oder Schwabing, wo es ruhig und gediegen zugeht und die finanzkräftige, meist einheimische deutsche Mittelschicht das Straßenbild prägt, findet man im Quartier rings um den Hauptbahnhof eine faszinierende ethnische Vielfalt und soziale Mischung. Im lebendigsten Viertel der bayerischen Hauptstadt spielt die migrantische Ökonomie eine bedeutende Rolle. Mit dem Rechtsanwalt Serdal Altuntasch, der im Bahnhofsviertel wohnt und hier seine Kanzlei hat, machen wir einen Rundgang um den Block. Altuntasch gehört zur zweiten Generation türkischer Einwanderer. Sein Vater siedelte 1969 als Gastarbeiter nach Deutschland um und legte Wert darauf, dass sein Sohn studierte.
Als die ersten Gastarbeiter kamen, die sind halt mit dem Zug gekommen und deswegen sind sie halt hier in der Nähe geblieben. Ja, und es war damals ein nicht so attraktives Viertel, auch wirtschaftlich nicht so attraktiv. Das ist erst durch die ethnischen Unternehmer, die hier wirklich Fuß gefasst haben, ist es dann wirklich aufgeblüht. Ja.
Gleich neben Altuntas Kanzlei in der Goethestraße gibt es ein türkisches Lebensmittelgeschäft, in dem man frischen Fisch, Lamm und Kalbsfleisch einkaufen kann, gut und günstig wie nirgendwo sonst in der Stadt. Die Soziologen haben inzwischen die Bedeutung der migrantischen Ökonomie für die deutsche Volks- und Stadtwirtschaft erkannt. Viele Zuwanderer gründen eigene Betriebe. Die Zahl der Selbstständigen mit Migrationshintergrund hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht und belief sich im Jahr 2020 auf 822.000. Ungefähr 3,5 bis 4 Millionen Menschen sind in der migrantischen Ökonomie beschäftigt.
Hähnchen und Lamm.
Hähnchen und Lamm.
Hähnchen 6,50 €. Lamm 9 €. 9,50 €.
Im Münchner Bahnhofsviertel ist die Bedeutung der migrantischen Ökonomie mit Händen zu greifen. Das bunte Kleingewerbe von Zuwanderern aus aller Welt betrieben macht den unverwechselbaren Charme des Viertels. An der Ecke Goethe-Schwanthaler Straße findet man arabische, türkische oder asiatische Imbisse, Restaurants und Shisha-Bars, genauso wie afrikanische, arabische oder türkische Friseurläden. Im Himalaya-Markt kann man Basmati-Reis in 10-Kilo-Säcken kaufen. In einer arabischen Bäckerei wird Fladenbrot auf traditionelle Art im offenen Ofen gebacken. Dazu gibt es rings um den Bahnhof zahlreiche Juweliere, Nagelstudios, türkische Banken und, für Migranten sehr wichtig, die Geld in ihre Heimatländer überweisen, Filialen von Western Union. Als Mitglied des 2011 gegründeten Vereins Südliches Bahnhofsviertel verfolgt Serdal Altuntas die Entwicklung im Bahnhofsviertel genau und versucht mit dem Verein Einfluss auf seine stadträumliche Gestaltung zu nehmen. Das heißt zum Beispiel, sich für mehr Bepflanzung auf den Straßen einzusetzen. An der Ecke Goethe-Schwanthaler Straße etwa, wo gerade ein Holzhybrid-Null-Energie-Haus hochgezogen wird, soll die Fassade begrünt werden.
Da kommen jetzt auch zwei große Rechtsanwaltskanzleien rein, die ja, das bis zu, glaube ich, 4- oder 5-fache von dem bezahlen, was ich zahle für meine Quadratmeter. Also Gentrifizierung, das wird in die Richtung gehen. Ja, das wird sich hier eine Firma aus dieser Gegend nicht mehr leisten können.
Tatsächlich scheint der neue Null-Energie-Büroblock wie ein Raumschiff aus der Welt der großen Konzerne in dem trubeligen Viertel gelandet zu sein. Wenn die Mieten durch solche Neubauten steigen, gerät das Kleingewerbe unter Druck. Auch die vielen Hotels, die im Quartier neu gebaut werden, verändern das Preisniveau und machen es kleinen Läden schwerer, sich anzusiedeln. Noch aber herrscht im Münchner Bahnhofsviertel eine kulturelle Vielfalt, vor allem des migrantischen Kleingewerbes. Manche Leute mag vielleicht die multiethnische Atmosphäre irritieren, denn es gibt auch die Angst vor den anderen, wie es der Soziologe Sigmund Baumann nannte, anders gesagt Xenophobie. Dazu kommt die Furcht vor Kriminalität, die auch in der von Bundeskanzler Merz losgetretenen sogenannten Stadtbilddebatte spürbar war, die Serdal Altuntas sehr geärgert hat.
Das Stadtbild ist ja so, Sie müssen dann unterscheiden, wenn ein Ausländer entgegenkommt. Es gibt ja auch blauäugige und blonde, sogar Afghanen oder auch Syrer oder auch Türken. Ja. Die verschandeln das Stadtbild nicht, aber in dem Moment, wenn sie schwarze Haare haben und schwarze Augen haben, dann verschandeln die das Stadtbild. Politiker sagen ja auch manchmal wirklich Sachen, die sie nachher auf jeden Fall wahrscheinlich innerlich bereuen. Ich fand diese Stadtbildaussage wirklich für jemanden, der hier in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, wie so ein Schlag ins Gesicht. Dumm, dämlich. Rassistisch kann man auch vielleicht darunter subsumieren, aber das ist eines Bundeskanzlers unwürdig.
Dass das Zusammenleben in einem ethnisch gemischten Viertel aber nicht Angst machen muss, sondern interessante Erfahrungen ermöglicht, zeigt sich im Münchner Bahnhofsquartier, das, wie Altuntas sagt, sicher ist, das heißt keine übermäßige Kriminalität aufweist.
Also dieses Viertel ist eigentlich, für den Weltfrieden ist es hier ein Paradebeispiel. In fast jedem Laden, wenn Sie da reingehen, ist es wirklich multiethnisch, multireligiös. Auch die arabischen Läden selber sind auch multireligiös, multiethnisch. Und man lebt halt hier wirklich sehr schön zusammen.
Durch die verkehrsreiche Schwanthaler Straße laufen wir Richtung Deutsches Theater.
Typisches Geschäft, diese Mobilfunkgeräte, die da verkauft werden. Der Juwelier, kleine Bäckerei. Und Restaurant Sindbad. Da kommt man in die 1001-Nacht-Mythologie, ja. In die Legenden von 1001-Nacht mit Sindbad, der mit Seefahrer.
Und der, ne? Gegenüber haben wir auch den Sindbad Market.
Und der Sindbad Market. Also da wird schon auch vom Namen her angespielt eigentlich auf die weltweiten Handelsbeziehungen, die es ja auch schon zu Zeiten von 1001 Nacht gab, wo die Bagdader Kaufleute sich um die Welt bewegt haben, ja, und den Reichtum zurückgebracht haben. Das hat man hier auch wieder.
Da heißt es auch schon Bäckerei Bagdad und hier ging immer das Bad Angel, da haben wir eben noch die Überbleibsel, wo die amerikanischen GIs und die amerikanischen Soldaten quasi in München sich aufgehalten haben. Ja, dieses Ganze mit den Striptee-Lokalen und diese Bordellgeschichte, es geht eben auf die Live-Shows, sehen Sie da hinten auch, geht auf die zurück.
Durch den Innenhof des Deutschen Theaters, eine Insel klassisch-bürgerlicher Kultur in einem architektonisch ansprechenden Gebäude der Jahrhundertwende, laufen wir zum Ausgang in der Landwehrstraße. Ein Stolperstein am Boden erinnert hier daran, dass es im Bahnhofsviertel auch einmal eine jüdische Community gab.
Hier wohnte Nathan Schütz, Jahrgang 1865, gedemütigt, entrechtet, tot am 21.10.1933.
Ja. Der wurde dann wahrscheinlich von den Nazis damals ermordet. Dieses Viertel war noch vor dem Zweiten Weltkrieg sehr viel jüdisch geprägt. Man hatte hier wirklich sehr viele jüdische Läden auch Grundbesitzer. Das Interessante ist, dass da sehr viele Grundstücke im Eigentum von wirklich noch jüdischen Familien sind, aber die dann von Arabern oder auch speziell von Palästinensern betrieben werden.
Gegenüber einem Bagdader Lebensmittelhändler befanden sich früher die Gebetsräume der türkischen Gemeinde. Im selben Haus ist heute eine Table Dance Bar untergebracht. Rotlicht spielt aber nur eine marginale Rolle im Viertel. Die Sperrbezirksregel erlaubt keine Prostitution in der Innenstadt. Ganz legal ist dagegen das arabische Brautmodengeschäft und der angrenzende Barbershop. Früher gab es mehr türkische Unternehmer im Viertel, sagt Serdal Altuntaş, und mehr Gemeinschaftsgefühl.
Früher war das halt so, die Türken, die damals hier waren, die waren ja auch in Deutschland sozialisiert. Die sind ja als Gastarbeiter hergekommen, kamen dann mit quasi der einheimischen Bevölkerung sehr schnell zusammen. Und das hat man eben durch die Neuankömmlinge, ob sie jetzt aus Irak kommen oder woanders oder aus Syrien, die haben das noch nicht durchlaufen, diese Sozialisierungsstufen in Deutschland. Das heißt, man hat mit denen weniger Zusammengehörigkeitsgefühl.
Das Gemeinschaftsgefühl im Quartier zu stärken, ist das Ziel des Vereins Südliches Bahnhofsviertel. Man habe bisher Glück gehabt, denn Auseinandersetzungen zwischen den ethnischen Gruppen, die teils politische Konflikte in ihren Heimatländern als Stellvertreterkriege in Deutschland austragen, gebe es hier nicht.
Es gab doch da Proteste der kurdischen Bevölkerung, da zum Beispiel in Dortmund oder in anderen Städten in Stuttgart, wo die Kurden verschiedenste Läden von arabischstämmigen Syrern quasi demoliert haben. Sowas könnte ich mir hier nicht vorstellen, weil man da eine ganz andere Zusammenlebensfähigkeit hat.
In innerstädtischen Nachbarschaften haben die kleinen Dienstleistungsunternehmen und Läden der migrantischen Ökonomie eine quartiersbelebende Funktion, sagen die Soziologen. Im Münchner Bahnhofsviertel kann man das alltäglich erfahren. Eine funktionierende Stadtgesellschaft moderiert hier das Zusammenleben sozial, kulturell und ethnisch unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und stärkt den Gemeinsinn und die Toleranz, bürgerliche Tugenden, ohne die man in einer globalisierten Welt nicht friedlich zusammenleben kann.
Jochen Rack berichtete. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.